Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Dienstag, den 15. Februar. Heute zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die Schiffe kamen nach den Revolutionen in Tunesien und Ägypten. Über 5000 Menschen, vorwiegend aus Tunesien, sind in den letzten Tagen über das Mittelmeer nach Italien geflohen. Italiens Regierung reagiert reflexhaft mit der Ausrufung des humanitären Notstands. Für die Abschottungspolitik der EU sind die Revolutionen in Nordafrika sehr folgenreich, denn sie verlieren ihre Partner in Sachen Flüchtlingsabwehr. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Freitag und Samstag feierten die Ägypter den Rücktritt Mubaraks. Doch wie geht es nun in der neuen Woche weiter mit dem Land? Dazu an zweiter Stelle ein Interview mit einem Journalisten in Kairo. Auch beim diesjährigen Weltsozialforum in Dakar wurde die Abdankung des Autokraten am Freitag frenetisch gefeiert. Was sonst noch auf dem WSF geschah, hört ihr in einer Bilanz an dritter Stelle heute. Zum Schluss noch nach Ungarn, wo am Samstag 300 Neonazis demonstrierten. Mit Ben Ali und Mubarak mussten bereits zwei nordafrikanische Diktatoren ihren Hut nehmen. Nach langem Zögern loben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nun vollmundig den Demokratisierungsprozess. Doch was nicht so laut gesagt wird, mit ihnen verliert die EU auch ihre hofierten Partner in Sachen Flüchtlingsabwehr. Die tunesische Übergangsregierung ist offenbar nicht bereit, Italien bei der Abschottung gegen die Migration zu unterstützen. In den letzten Tagen sind 5000 Menschen aus Tunesien nach Italien gekommen. Italiens Regierung reagiert reflexhaft mit der Ausrufung des humanitären Notstands. Karl Kopp von Pro Asyl Deutschland beschreibt die aktuelle Situation der Migrationsbewegung aus und über Nordafrika und postuliert das Gebot der Stunde für die Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union.
Das sind schon tatsächlich Tunesier und Tunesierinnen in der überwiegenden Mehrheit.
Ja, gut. Angesichts der schändlichen Deals mit den Diktatoren, die jetzt gestürzt wurden in Ägypten und Tunesien, sind sehr viele Transitflüchtlinge aus Eritrea, aus Somalia, aus dem Sudan und anderswo, sitzen in diesen Ländern fest. Oder sie wurden einfach wieder dorthin zurückgeschickt. Und von daher kann es durchaus sein, dass unter diesen 5000 und mehr auch Transitflüchtlinge sind aus anderen Ländern. Und es kann durchaus sein, dass in den nächsten Tagen dieser kurzfristige Fluchtkorridor, der immer noch sehr gefährlich ist und tödlich, dass der geöffnet wird, auch für Transitflüchtlinge von Seiten der Fluchthilfeorganisationen, der Schlepper.
Welche Transitländer haben denn mit der EU diese sogenannten Rückführungsabkommen, also schlicht Abschiebeabkommen, geschlossen? Und was beinhalten diese?
Vorreiter für all diese auch schändlichen Abkommen ist Italien. Also Italien hat ein Abkommen mit Ägypten, Italien hat ein Abkommen mit Tunesien und hat diesen Pakt mit Gaddafi. Und die Europäische Union will in diesem Windschatten ähnliche Abkommen erzielen. Also auf der Agenda der Europäischen Kommission sind alle nordafrikanischen Staaten und auch schon vor der Demokratiebewegung, dass man mit denen Rückübernahmeabkommen abschließt. Also man wollte das mit Ägypten, mit Libyen, mit Marokko, mit Algerien, mit Tunesien und so weiter. Also das ist das erklärte Ziel der Europäischen Union. Die spannende Frage ist jetzt, ob die Europäische Union, nachdem sie jahrelang diese korrupten Diktatoren unterstützt hat, bei der Fluchtabwehr sie hofiert hat, ob die Europäische Union jetzt in der Lage ist, die historische Situation zu ergreifen und die Demokratiebewegung zu stärken, solidarisch mit den Ländern zu sein und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die jetzt migrieren und fliehen, menschenwürdig in Europa aufgenommen werden. Das ist jetzt die spannende Frage. Und ob sie bereit ist, sozusagen die völlig verfehlte, bornierte Politik der letzten Jahre, die auf Menschenrechte überhaupt keine Rücksicht genommen hat, heute zur Disposition zu stellen und einen anderen Weg einzuschlagen.
Du hast vorhin schon angesprochen, dass die Gefahr sehr groß ist, dass den aktuellen Flüchtlingen jetzt in Italien keine gute Aufnahme zuteil wird. Kannst du mal da die Situation kommentieren aus deiner Sicht?
Na, Italien hat in den letzten Jahren sich wirklich um Menschenrechte und Flüchtlingsrechte nicht gekümmert, im Gegenteil, also offensiv im Mittelmeer versenkt. Also wir haben über Jahre hinweg gesehen, wie Menschen postwendend abgeschoben wurden nach Nordafrika oder eben in die Internierungslager des Herrn Gaddafi, ohne dass sie eine Chance hatten auf einen Schutzgesuch. Italien ist beteiligt an Operationen, dass man Frauen zurück sozusagen in die Vergewaltigung geschickt hat. Dieses Land, was in erster Linie eine rechtspopulistische Politik fährt, eine militaristische Politik, ist sicherlich kein Garant, dass Flüchtlingsrechte und Asylrecht gewahrt sind. Und von daher wäre es jetzt dringend geboten, dass die Europäische Union, die Kommission, aber auch die der Menschenrechtskommissar des Europarates Italien genau auf die Finger schaut, dass sie die Menschenrechtsstandards, die internationalen, einhält. Wir haben große Zweifel, und wenn man sich die Äußerung von Innenminister Maroni anhört, wie er gesagt hat, wir wollen jetzt Polizisten und Frontex-Polizisten aus Europa nach Tunesien schicken, quasi so ein neokolonialer Ansatz, dann zeigt es, welche Karte gespielt wird, nämlich ausschließlich die Karte der Abwehr. Und es ist gut, dass die Übergangsregierung in Tunesien sich davor das als nicht akzeptabel qualifiziert hat und gesagt hat, wir lassen uns nicht von so einem rassistischen Diskurs da beeindrucken. Die Leute haben auf der Straße Demokratie erkämpft. Und jetzt, das ist ein historischer Moment, was in Tunesien passiert ist, was in Ägypten, vielleicht auch demnächst woanders passiert. Und jetzt kommt Italien, und man muss aufpassen, dass Europa nicht genauso macht, und fährt so den Abwehrkampf 1-1 der Vergangenheit weiter. Und das wäre ein fatales Signal, auch in Richtung dieser Demokratiebewegung. Es ist ein fatales Signal Richtung dieser doch sehr brüchigen jungen Demokratien, die sich gerade setteln. Und jetzt wäre es wichtig, dass man eben die Menschenrechte in den Blick nimmt und die Menschenwürde und die Kooperation. Natürlich muss man den Ländern auch direkt helfen, jetzt mit allen Mitteln, aber man muss auch Fluchtwege und Migrationswege eröffnen für die Leute, die in dieser fragilen Situation raus wollen, und muss vor allem für die dort gefangenen Transitflüchtlinge, die Opfer europäischer Abwehrpolitik wurden, aus Eritrea, aus dem Sudan, aus Somalia, die dort keinen Schutz finden, die inhaftiert waren, häufig auch durch EU-Gelder finanzierte Abschiebeknäste, dass man diese Menschen rausholt, und zwar legal, sie nach Europa überführt und ihnen ein menschenwürdiges Leben und Schutz gewährt. Es muss jetzt vorbei sein, dass man mit den korrupten Diktatoren ein Grenzregime aufbaut. Heute, wenn wir auf Demokratie setzen, wir wollten die Demokratisierung, wir zumindest, und sind froh, dass sie geschieht, dann muss man diese Leute unterstützen. Und das heißt eine Abkehr von dieser militärischen Abwehrpolitik an den Außengrenzen. Das muss sich auch die Europäische Kommission sozusagen ins Stammbuch schreiben lassen. Sie muss grundsätzlich ihre Partnerschaft mit den Transitstaaten überdenken, und es muss ein anderer Fokus her. Ob das geschieht, das hat er hingestellt, aber das wäre eigentlich das Gebot der Stunde.
Das Interview führte Julia Wagner von Radio Dreieckland mit Karl Kopp, dem Europareferenten von Pro Asyl. Mehr Informationen findet ihr auf www.pro-asyl.de. In Kairo ist der Tahrirplatz, das Herz der ägyptischen Revolution, mittlerweile von der Militärpolizei geräumt worden. Nun hängt offenbar viel von den Protesten der ägyptischen Arbeiter ab. Philipp Eckstein von Radio Dreieckland sprach am Montag mit dem US-amerikanischen Journalisten Matthew Castle über die aktuelle Situation in Kairo nach dem Sturz Mubaraks.
Wir lesen hier in den Nachrichten, dass die Protestierenden vom Tahrirplatz geräumt wurden und nun wieder versuchen, dorthin zurückzukommen. Kannst du uns helfen, die aktuelle Situation in Kairo besser zu verstehen?
The main demand of protesters was met, and that was for the ouster of President Hosni Mubarak.
the protest kind of turned into celebrations for about 48 hours.
Nachdem die Hauptforderung der Protestierenden mit dem Rücktritt von Mubarak erfüllt wurde, verwandelte sich der Protest für 48 Stunden in eine riesige Jubelfeier. Viele der Protestierenden verließen danach den Tahrirplatz. Tausende aber blieben zurück, um ihre weiteren Forderungen durchzusetzen. Die Soldaten hatten aber dann leichtes Spiel bei der Räumung. Im Moment ist der Platz voll mit Militärpolizei. Diese versuchen, den Platz von Protestierenden und Journalisten freizuhalten. In anderen Teilen der Stadt und in anderen Teilen des Landes findet nun aber die nächste Stufe der Revolution statt. Die Arbeiter protestieren nun und streiken für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne.
Unter diesen Protestierenden finden sich auch Polizisten, die eigentlich von den Protestierenden als Vertreter des Regimes angesehen werden. Wie geht denn das zusammen?
Yeah, it was a bit strange yesterday. I was out on the street and there was a protest of police, and these are the Egyptian police who are infamous for the brutality against demonstrators, against journalists.
Das ist etwas komisch zu sehen. Das stimmt. Ich war gestern auf den Straßen und habe eine solche Polizeidemonstration beobachten können. Die Polizisten, die für die Mehrzahl der 300 Todesopfer verantwortlich sind und für ihre Gewalt berüchtigt sind, fordern nun bessere Rechte und bessere Bezahlung für sich selbst. Die Polizisten, die vor kurzem noch Journalisten verfolgt haben, verlangen nun, dass über ihre Proteste ordentlich berichtet wird. Ich glaube, die Tatsache, dass sich die Polizei nun auf die Seite der Protestierenden schlägt, spricht für die Effektivität dieser Revolution. Es gibt innerhalb der Bewegung einige Gruppen, die der Polizei ihre Beteiligung an der 30-jährigen Unterdrückung nicht verzeihen können. Aber die Mehrheit der Protestierenden auf dem Tahrirplatz hat die Polizisten gestern in der Revolution willkommen geheißen.
Der Tahrirplatz wurde nun geräumt und wie wir gehört haben, versucht die Militärpolizei zu verhindern, dass es dort erneut zu großen Protesten kommt. Wie sieht die Mobilisierung für die nächsten Tage aus? Rufen Sie zu regelmäßigen Protesten auf, um den Druck aufrechtzuerhalten, oder gehen die Menschen jetzt nach Hause?
I think there's different opinions inside the movement. A lot of people are, as I said earlier, kind of satisfied with the role of the army.
Ich glaube, es gibt verschiedene Meinungen innerhalb der Bewegung. Wie bereits erwähnt, gibt es Menschen, die mit der Rolle des Militärs zufrieden sind. Andererseits gibt es aber auch viele Menschen, die die Armee sehr kritisch sehen. Es gibt keinen wirklichen Aufruf für regelmäßige Proteste, aber es gibt einen Aufruf für große Proteste am Freitag. Das alles findet parallel zu den Mobilisierungen der Arbeiter statt. Ich denke, dass die Revolution noch immer in vollem Gange ist und alle hinter den Protesten stehen. Alle sind sich einig, dass der aktuelle Zustand nur ein Übergang sein kann. Im Moment ist die Revolution in den Händen der Arbeiter und die Bevölkerung wartet ein bisschen ab, was die nun genau tun werden. Gestern und heute kamen verschiedene Sektoren der Arbeiterbewegung zu Protesten zusammen. Während wir uns hier gerade unterhalten, gibt es mindestens 4 oder 5 Proteste allein in Zentral-Kairo. Im Moment hängt alles von den Arbeitern ab. Die Aktivisten und Aktivistinnen, die Menschenrechtsorganisationen werden am Freitag wieder aktiv werden. Was dann passiert, ist abhängig von den Protesten der Arbeiterbewegung.
Philipp Eckstein von Radio Dreieckland befragte den US-amerikanischen Journalisten Matthew Castle zur aktuellen Situation in Ägypten. Letzte Woche trafen sich Aktivistinnen und Aktivisten aus allen Erdteilen zum Weltsozialforum 2011 in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Das alljährliche Treffen versteht sich als Gegenpol zum Weltwirtschaftsforum in Davos und will ein Podium bieten für die Stimmen aus den sozialen Kämpfen. Dieses Jahr stand ganz klar der afrikanische Kontinent mit seinen Themen im Mittelpunkt. Beflügelt von den aktuellen Entwicklungen in Ägypten, die auf dem Treffen heiß diskutiert wurden. Ulrich Brandt arbeitet als Professor für internationale Politik an der Universität Wien und nahm als Mitglied der Delegation der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Weltsozialforum teil. Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg wollte von ihm wissen, wie er das Treffen in Dakar erlebt hat und welche Signale vom diesjährigen Weltsozialforum ausgehen.
Das Weltsozialforum fand dieses Jahr zum dritten Mal in Afrika statt, nämlich in Dakar im Senegal. Können Sie uns einen kleinen Eindruck geben, woher die Teilnehmenden kamen und wie die Stimmung denn dort war?
Die Teilnehmerinnen kamen meines Erachtens sehr stark aus Westafrika selber und dann eine Mischung aus relativ vielen Leuten aus Europa, das ist traditionell so, aus anderen afrikanischen Ländern, einige aus Lateinamerika und relativ wenige, wenn ich das jetzt richtig überblicke, aus Asien, Osteuropa und den USA. Also ähnlich wie vor 4 Jahren auch in Nairobi spielte das die lokale Organisation eine Rolle, also dass Leute eben vor Ort sehr stark teilnehmen und Europäer, Europäerinnen sind traditionell sehr stark vertreten, die dann dazu reisen. Die Stimmung war ganz gut, ich kam etwas später. Ich fand es relativ locker, es war nicht verkrampft, mit den organisatorischen Mängeln ist auch ganz gut umgegangen worden, obwohl es natürlich auch Frust gab, weil eben viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Aber da das an einem Ort war, also an der großen Universität in Dakar, hatte ich den Eindruck, es war eine ganz spannende, entspannte Stimmung. Und natürlich dann mit den Ereignissen in Ägypten hat sich das ja eher auch freudig gewendet. Also das war so wirklich, man hatte so den etwas den welthistorischen Rückenwind gespürt.
Bei den Veranstaltungen stand ja auch Afrika im Mittelpunkt. Inwieweit wurden denn Themen behandelt, die vor allem den afrikanischen Kontinent bewegen?
Es ist natürlich jetzt schwierig, da eine allgemeine Einschätzung abzugeben. A, bin ich gar nicht so viel bei den Afrika-Veranstaltungen gewesen, habe mit vielen Leuten gesprochen, die da waren. Und B, weiß man jetzt eben nicht immer genau, welche Veranstaltungen stattgefunden haben. Also ein ganz heißes Thema in Afrika ist gerade Landgrabbing, also sozusagen der Kauf oder die Verpachtung von Land an entweder eigene staatliche Unternehmen oder auch sehr stark an ausländische Unternehmen, an Staatsfonds aus anderen Ländern, um eben auf dem Land entweder Agrarprodukte anzubauen, sogenanntes Offshore-Farming oder eben Agrartreibstoffe. Das ist ein Thema, was in einigen Veranstaltungen behandelt wurde. Dann natürlich durchaus die Frage der Demokratisierung. Auch Westafrika hat mehr oder weniger autoritäre oder autokratische Regime. Mali ist da die Ausnahme, dass da schon sehr viel auch drüber gesprochen wurde. Und dieses Mal stärker als in Lateinamerika meines Erachtens ging es um die Rolle der Frau. Sozusagen in der Gesellschaft, sehr stark auch in der Landwirtschaft, in den Städten. Also es sind weniger feministische Zugänge, sondern eher nochmal, wie sind Frauen in der Gesellschaft benachteiligt, wie können ihre Chancen in bestimmten Bereichen verbessert werden. Und das Migrationsthema war natürlich allgegenwärtig, sozusagen in Gesprächen, aber auch in Workshops.
Da wird ja dann Afrika für uns Europäer auch immer, rückt es immer ganz nahe, die Flucht übers Mittelmeer zum Beispiel. Was wurde denn da thematisiert? Wurde denn auch von Afrika aus Europa thematisiert, also kritisiert auch für seine Politik?
Ja, in einer Bewegungslinken wird das natürlich sozusagen die postkoloniale Geschichte kritisiert, dass es Europa einen starken Anteil hat, natürlich an dem Problem, die es gibt in Afrika. Es gibt weiterhin, glaube ich, 2 Strömungen, das ist jetzt nicht so neu, es gibt so eine eher tiamondistische Strömung, die sagt, der europäische Kolonialismus, Imperialismus, der Weltmarkt ist wesentlich schuld an den Problemen in den Ländern und eine andere Position sagt, das sollten wir schon berücksichtigen, aber wir müssen natürlich auch darauf achten, was in den Ländern selber läuft. Auch im Senegal geht es schon darum, dass der Kampf um politische Macht sehr stark mit Beutegemeinschaften, mit Familienclans, mit anderem verbunden ist und dass das auch kritisiert wird.
Wie war das denn in Afrika? Hat die Veranstaltung da irgendwie Kreise gezogen?
Also was ich vom Senegal mitbekommen habe, ganz stark. Es war wirklich im Fernsehen immer wieder, es ist sehr intensiv berichtet worden. Ich kann es jetzt für die anderen Länder nicht beurteilen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein deutsches Spezifikum. In Deutschland werden soziale Bewegungen sozusagen in einem eher konservativen Land sozusagen gering geschätzt. Ich kann mir vorstellen, dass das in Frankreich ganz anders aussieht. Als ich hingeflogen bin, bin ich über Paris geflogen und habe mir Libération und Le Monde geholt und da waren gute Berichte auch über das Weltsozialforum, über die Eröffnung. Das ist, glaube ich, nochmal eine spezifische Struktur, die mit den deutschen Medien zusammenhängt. Aber immerhin war es ja auch am Sonntagabend die Eröffnung in der Tagesschau mit einem ganz guten Bericht. Es hängt natürlich auch mit einer allgemeinen Schwäche der Linken zusammen. Wir sehen in der Krise, dass es keine starken linken Antworten gibt. Die Krisenbearbeitung ist eher strukturkonservativ. Sie ist eher sozusagen auf die Aufrechterhaltung von Wettbewerbsstaatlichkeit, von Konkurrenzfähigkeit gerichtet. Da machen die Gewerkschaften mit, da machen Teile der Linkspartei mit, da machen die Grünen mit. Und es gibt da wenig Gegenantwort. Und das macht natürlich etwas auch mit dem Weltsozialforum, mit der Aufmerksamkeit für ein Weltsozialforum, weil eben nach Europa und speziell dann nach Deutschland keine so starken Antworten kommen. Das sieht in Lateinamerika ganz anders aus. Wenn da ein Weltsozialforum ist, dann werden die heißen Fragen dort auch diskutiert.
Was glauben Sie, welche Signale gehen vom diesjährigen Weltsozialforum aus?
Das Weltsozialforum hat verschiedene Funktionen. Es hat die große Gegen-Davos-Funktion, die hat es dieses Jahr nicht so stark gehabt, weil es jetzt auch zwei Wochen später war. Es hat weiterhin die Funktion einer Verständigung von sozialen Bewegungen, ein Versuch, die großen Debatten zu führen und vielleicht auch die eine oder andere Strategie zu entwickeln, die übergreifend ist oder auch Begriffe eben wie Zivilisationskrise, Begriffe wie Gerechtigkeit stark zu machen, Klimagerechtigkeit, Ernährungssouveränität, also mit diesen Begriffen Politik zu machen. Und das Dritte ist, und da würde ich sagen, ist das Weltsozialforum am stärksten, dass es in den verschiedenen Konfliktfeldern, in den verschiedensten Auseinandersetzungen um Finanzmarktregulierung, gegen die WTO, gegen Landgrabbing, um eine andere Klimapolitik, um feministische Politiken oder Frauenpolitiken, in diesen Bereichen, da läuft sehr viel. Da kennen sich die Leute inzwischen auch gut. Das Problem ist sozusagen auf dieser kleinen Ebene, also in diesen vielen Themen, dass die sich neu einklinken wollen, also die jetzt nach Dakar kommen und die Kämpfe um Energie, die Kämpfe um Öl einbringen wollen in das Thema Klimagerechtigkeit oder in das Thema einer anderen Energiepolitik, dass die aufgrund der organisatorischen Schwäche ein Problem haben. Aber insgesamt würde ich in diesem dritten Bereich sagen, da ist richtig viel gelaufen. Was nicht gelaufen ist, sind die großen intellektuellen, politisch-strategischen Debatten. Und das meine ich jetzt nicht, die alten weißen Männer erklären der Welt die Welt und entwickeln die große Strategie. Diese Veranstaltung gibt es weiterhin. Die sind auch ganz schrecklich. Aber es gibt auch keine zukunftsweisenden, neuen, prickelnden, pluralen Zeitdiagnosen, wo eben intellektuelle, das meine ich Bewegungsintellektuelle, sich austauschen und sagen, wo stehen wir eigentlich gerade? Das sollte das Weltsozialforum ja auch leisten. Und da hat was gefehlt dieses Mal.
Ulrich Brandt, Professor für internationale Politik an der Universität Wien, im Gespräch mit Tobias Lindemann von Radio Z in Nürnberg. In Ungarn marschierten vergangenen Samstag rund 300 Neonazis auf. Anlass war der sogenannte Tag der Ehre. An ihm feiert Ungarns Rechte den vermeintlich heldenhaften Ausbruchsversuch ungarischer und deutscher Truppen während des Zweiten Weltkriegs. Die Rote Armee schlug diesen Versuch der Verbände der Wehrmacht und Ungarns damals erfolgreich nieder. Für Ungarns Rechte dennoch ein Grund zum Feiern. So kamen auch dieses Jahr 300 ungarische und deutsche Neonazis zu einem Aufmarsch in der Hauptstadt Budapests zusammen. Die Polizei führte zwar Kontrollen durch, ansonsten konnten die Nazis jedoch weitgehend unbehelligt marschieren. Das Freie Radio für Tübingen und Reutlingen interviewte Tübinger Antifaschisten, die vor Ort waren, über die kleinen antifaschistischen Gegenproteste gegen den Nazi-Aufmarsch.
Die Demo selbst fand um 4 ungefähr statt, bestand teilweise aus 60 bis 70 Leuten, was also im Gegensatz zu den Erwartungen vorher vielleicht schon ein kleiner Erfolg ist. Es gab viele junge Gruppen aus einem musikalisch alternativen Genre. Es gab eine Samba-Trommler-Gruppe und wurden teilweise bekannte Parolen skandiert und um 5:30 war die ganze Geschichte dann schon wieder zu Ende. Es gab dann noch einen Redebeitrag von einer anarchistischen Gruppe. Und ja, im Großen und Ganzen war das die Gegendemo.
Du hast ja jetzt schon
auch mehr im Zentrum der Stadt. Und die Nazis waren ja eher in den Randgebieten unterwegs.
Du hast jetzt schon einige Gruppen erwähnt, die so den Gegenprotest organisiert haben. Kannst du da vielleicht einen kleinen Überblick geben noch? Wer ist denn in Ungarn so gegen Nazis aktiv und wer organisiert denn den Gegenprotest auf der Straße?
Das ist schwierig. Also es gibt wohl kleinere linke Parteien, die sowas in die Wege leiten könnten, aber von denen habe ich jetzt gestern zum Beispiel nicht wirklich was gesehen. Es gibt auch noch kleinere Gedenkveranstaltungen, scheinbar auch eine, die speziell der Roten Armee gedenken sollte, was in Ungarn sowieso ein etwas kritisches Thema ist. Und sonst war es eben keine so richtig feste Gruppe, also es gibt auch keine festen Antifa-Strukturen hier. Das bewegt sich alles auf so einer anarchistisch motivierten Subkultur. Also richtig aktive Gruppen gibt es relativ wenige und waren auch gestern nicht so wirklich zu sehen.
Was hat denn quasi dieser ganze Aufmarsch und diese ganze Ideologie, die dahinter steht, mit der offiziellen Regierungspolitik in Ungarn zu tun? Also soweit ich weiß, ist ja da eine rechtskonservative Partei irgendwie gerade an der Regierung. Was gibt es da vielleicht auch für Überschneidungen zwischen den Parteien, vielleicht zwischen den Regierungsparteien und den Gruppen, die jetzt gestern bei diesem Aufmarsch irgendwie dabei waren?
Nun, das lässt sich am besten, also die Überschneidungspunkte lassen sich am besten daran sehen, dass es auch viele bürgerliche Gedenken gab. Die fanden dann zwar nicht unter demselben Namen statt, aber es wurde quasi den Toten, also unseren Toten genauer gesagt, gedacht. Und das Ganze wird dann in den Tag des Ausbruchs umbenannt, was dann vielleicht ein klein wenig weniger heroischer klingt als der Tag der Ehre. Aber die Vergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischen Phase ist, würde ich doch sagen, relativ schwach. Und was mehr im Vordergrund steht, auch bei der jetzigen Regierung, ist wohl die Aufarbeitung der sogenannten kommunistischen Gräueltaten. Und auch wenn dieses Jahr einige Demonstrationsvorhaben verboten wurden, gab es doch auch von Anhängern der Regierungspartei Beteiligung an solchen Gedenken.
Ich stelle jetzt mal eine platte Frage zu dieses gemeinsame Gedenken. Hört sich bei mir so ein bisschen so an, wie das so ein bisschen ein gemeinsames Gedenken war in Dresden. Ja, dass quasi die Stadt offiziell quasi der Bombardierung von Dresden gedenkt und gleichzeitig marschieren aus demselben Anlass am selben Tag die Neonazis auch auf. Kann man das vergleichen oder ist da die Situation noch ein bisschen anders?
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen krasser sehen. Also die Gemeinsamkeiten wären vielleicht, dass beides Mal in der Bevölkerung behauptet wird oder es so propagiert wird, dass den Menschen gegen ihren Willen ein faschistisches System aufgezwungen wurde und das wird dann so ausgeschmückt, dass es quasi gar keine Eigenbeteiligung gegeben hätte. Aber hier in Ungarn ist eben dann doch das Krassere, dass es eben auch im bürgerlichen Lager wirklich Gedenken daran gibt und nicht nur Gedenken an Opfer oder vielleicht unschuldige Menschen, die dann umgekommen wären, sondern dass wirklich den aktiven Soldaten gedacht wird, dass an Kriegsdenkmälern Grenzen niedergelegt werden und solche Aktionen.
Gibt es denn abgesehen von dem konkreten Protest auf der Straße bei Aufmärschen auch längerfristig angelegte Kampagnen oder Bestrebungen, diesen Versuchen entgegenzutreten? Also gibt es vielleicht auch längerfristig angelegte antifaschistische Interventionen in Ungarn?
Naja, das ist die Frage, wie sich das in nächster Zeit entwickeln wird. Diese erstarkende rechte Szene ist wohl teilweise auch noch ein Überbleibsel der letzten sozialistischen oder sozialdemokratischen Regierung, durch deren Fehler sich auch einige Leute motiviert sahen, mehr Partei für die rechte Sache einzunehmen oder zu ergreifen. Und wenn jetzt im Laufe der Regierungszeit von Fidesz und Jobbik, den beiden rechten Parteien in diesem Spektrum, die Leute darauf kommen, dass diese Parteien auch keine Lösungsvorschläge haben und dass ihre Propaganda doch eben teilweise sehr menschenfeindlich ist, dass dies dann auch wieder eine hoffentlich Protestbewegung oder eine längerfristig antifaschistische Kampagne vielleicht in die Wege leiten kann. Aber naja, das bleibt abzuwarten.
Das Freie Radio für Tübingen und Reutlingen im Gespräch mit einem Tübinger Antifaschisten, der am Samstag in Budapest vor Ort war. Das war's mit ZIPFM am Dienstag, den 15. Februar, zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Am Mikrofon war Andreas Reimann. Tschüss.